Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin Manu, wohne in der Nähe vom Europapark und bin großer Freizeitpark-Enthusiast. Und auf der anderen Seite der Leitung mein lieber Co-Moderator Michael The Horrorface Chertschupan.
Ja, und das passt ja, weil ich Freizeitparks komplett zum Kotzen finde.
Ja.
Und da überhaupt nicht gerne hingehe. Und Disneyland und Phantasialand, die können mir alle am Arsch vorbeigehen. Deswegen passt dieses Thema heute so wunderbar.
Das ist das perfekte Mischspiel für uns beide. Ich mag nämlich Horrorspiele sonst eigentlich auch nicht so unglaublich gerne.
Ja,
und da treffen wir uns in Hand streifen wir durch einen Horror-Themenpark. Wir reden heute über das Spiel The Park, wie der Daniel sagen würde. Nein, The Park. Ein Spiel von Funcom.
Ja.
Und zwar ganz witzig, dieser Park, beziehungsweise Funcom kennt man vielleicht noch von ganz früher, aber in letzter Zeit sind die vor allem bekannt seit ein paar Jahren für ihr MMO The Secret World, was durchaus gute Kritiken einfahren konnte, weil es ein MMO ist mit sehr starkem Story-Fokus. Ich habe es leider selber nicht spielen können, aber es hat mich zumindest immer so vom Design und von der Ausrichtung irgendwie sehr angesprochen. Ich wollte es immer mal ausprobieren, aber bin nie dazu gekommen. Und die Älteren unter uns, die kennen Funcom vielleicht noch von Dreamfall, The Longest Journey.
Dreamfall, fantastisches Spiel, Longest Journey, fantastisches Spiel, sind beide sehr gut. Die haben jetzt irgendwie auch davon so eine Episodengeschichte angekündigt oder gemacht.
Mhm,
und ich hab Secret World selber jetzt auch nicht gespielt, aber meine Freundin hat das gespielt, deswegen habe ich ein bisschen über die Schulter geschaut und das ist eine ziemlich coole Mischung aus so Mystery, Akte X-Zeug und Fantasy. Also die kreuzen damit so, die benutzen eigentlich sehr ähnliche Mechaniken, wie man es aus anderen MMOs so kennt. So alles ein bisschen Action-Rollenspielmäßig gemacht, aber haben so paranormale Phänomene als Grundthema da drin, so dass sich so Dimensionslöcher öffnen und Geister kommen und so. Und das ist ziemlich cool. War aber leider kein so großer kommerzieller Erfolg, weshalb das Spiel jetzt mittlerweile, glaube ich, Free-to-Play ist.
Ja, die hatten ein scheiß Abo-Modell auf jeden Fall und haben es irgendwie nicht geschafft, das zu monetarisieren so richtig. Ist jetzt Free-to-Play, was ja durchaus dann auch vielleicht mal reizvoll wäre, da reinzugucken, weil es gibt's ja immerhin noch.
Mhm.
Und wie gesagt, es war auf jeden Fall gelobt von der Welt und von der Art der Geschichtenerzählung. Und in The Secret World, deswegen holen wir jetzt so weit aus, gibt es diesen Freizeitpark.
Genau.
Und dann hat sich Funcom gedacht, irgendwie, wir müssen irgendwie mal gucken, wie wir vielleicht auf anderem Wege uns noch ein bisschen besser finanzieren können. Und kennt man ja so, dass Programmierer sich dann auch mal hinsetzen und sagen, wir machen jetzt irgendwie so ein Brainstorming und machen mal irgendwie neue Ideen. Und da sei das wohl entstanden, dass ein kleines Team gesagt hat, wie wär's denn, wir verwenden Assets aus The Secret World, also Sachen, die wir da schon gebaut haben. Sprich, man könnte doch mit diesem Freizeitpark was machen. Und wäre das nicht eine coole Idee, dass wir kleine Singleplayer-Shots, nenne ich es jetzt mal, also so Kurzausflüge machen, die irgendwie Singleplayer-Komponenten sind. Wir haben mal wieder Bock, auch was für Singleplayer zu machen, weil Dreamfall und so ist ja auch schon länger her. Und dann haben sie sich eben diesen Freizeitpark geschnappt und überlegt, was könnte man da für eine Geschichte erzählen. Und daraus ist jetzt The Park entstanden.
Genau, ist auch so eine, also es ist auch ursprünglich so die Idee gewesen, eine interne Demo zu machen, um auszuprobieren, was man mit der neuen Unreal Engine machen kann. Mhm. Das war so, also das ist so auch aus der Idee geboren, da hat die Unreal Engine auf eine neue Version gewechselt und sie wollten dann damit dann auch testen, was man damit so machen kann, was man damit so skripten kann und so weiter und so fort. Und ihnen hat das dann im Laufe der Entwicklung, sind ihnen wohl so viele Ideen gekommen, dass daraus dann ein kleines Download-Spiel entstanden ist, so, und ein kleines Horror-Adventure sozusagen. Und das ist dann quasi The Park. Da haben sie dann noch eine Narrative zugeschrieben zu dieser Demo und das dann so verpackt, dass man das im Prinzip auch an Konsumenten weitergeben kann. Also Idee, Technik-Demo, am Ende Spiel.
Finde ich eine sehr coole Idee eigentlich, weil klar, wenn man sowieso aus einem MMO wahnsinnig viele Bereiche hat und das Ding ist ja auch autark. Also das Ding ist völlig losgelöst von Secret World. Man muss darüber nichts wissen. Wir haben ja beide nicht so mega viel Ahnung. Ich habe auch die Anspielungen an The Secret World oder so nicht verstanden, aber ich hatte auch nie das Gefühl, irgendwas zu verpassen, weil die Geschichte steht komplett für sich. Und es gibt aber, habe ich nachgelesen, es gibt so Andeutungen und Easter Eggs und versteckte Geschichtchen, die man irgendwie eben auch aus The Secret World miteinander verbinden kann. Also es spielt im gleichen Universum, aber man muss kein Vorwissen dafür haben.
Ja, ich glaube auch, dass die Secret World Fans oder die Leute, die das unheimlich gerne gespielt haben, auch den größten Benefit von der Park haben, weil kommen wir ja so langsam zu den Kritikbereich. Ich finde, die Narrative ist zwar sehr interessant, aber für am Ende nicht so spannend wie, also da wird nicht wirklich das volle Potenzial ausgeschöpft. Vielleicht können wir ganz kurz die Geschichte beschreiben. Du bist am Anfang, bist du eine junge Dame, die mit ihrem Sohn wohl im Park unterwegs war und du stehst da gerade am Parkplatz, da geht die Sonne gerade unter, der Park ist im Begriff zu schließen und der kleine Junge, der kriegt dann plötzlich so die Idee, dann nochmal in den Park zu
rennen. Ja, weil er seinen Teddybär vergessen hat angeblich.
Genau, weil er seinen Teddybär vergessen hat und stimmt los, sie kommt nicht so wirklich hinterher und der Parkwächter lässt sich dann halt trotzdem noch mal rein, um den Sohn zu suchen. Und dann so stehst du dann plötzlich in dem Leeren von Besuchern. Also da sind ja keine Besucher mehr da, weil der Park schließt in diesen leeren Park. So, und dann wird es plötzlich Nacht und du musst deinen Sohn suchen. Und das wird dann schon relativ bald ein kleines bisschen surreal, weil der scheint sich dann immer vor deinen Augen aufzulösen. Man hört immer von überall seine Stimme. Und das Ganze wird dann eigentlich eher zu dieser klassischen Reise in einem verwunschenen Wald, dass dann wirklich die Heldin dort reingeht, sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, mit ihrer eigenen Vergangenheit und dann hoffentlich am Ende gestärkt da rausgeht. Also es ist im Prinzip der Acheplot.
Genau, Lorraine heißt die Dame und das Kind heißt Callum. Und man rennt eben die ganze Zeit dieser Silhouette des Jungen hinterher. Man sieht manchmal eben so eine Silhouette, man kommt aber nicht hinterher. Manchmal kann man rennen, manchmal stoppt dich das Spiel auch an gewissen Punkten. Dann geht's halt über in so eine Cutscene, dann siehst du irgendwie ein gruseliges Schild. Also man merkt schon sehr schnell von Anfang an, dass es ein Horrorspiel sein will. Es fängt jetzt nicht, man darf sich diesen Freizeitpark nicht vorstellen, wie halt diese Freizeitparks bei Tag aussehen. Klar, ein Freizeitpark im Dunkeln, ohne Menschen und alles steht still und irgendwo geht dann mal so ein Fahrgeschäft los, ist schon auch gruselig für sich, so, ja. Aber dieser Park ist auch extrem runtergekommen, verwachsen. Also diese Reise in diesen verwunschenen Wald, das passt sehr gut, finde ich, weil überall wuchert's auch und man hat dann auch manchmal so Wege, die dann irgendwie durchgebrochen sind, dann läufst du halt so ein bisschen durch Wiese, so einen Hang hoch und dann bist du wieder auf so einem eingetretenen Pfad, überall liegen auch kaputte Fahrgeschäfte rum, was weiß ich, der Autoscooter zum Beispiel ist schon komplett Schrott, dann liegt dann irgendwie so ein umgekippter Wagen und es wird immer kaputter, so, ja, und man merkt sehr schnell, dass es ein fiktives Narrativ oder das, wie soll man sagen, dass dieses, der Park soll gruselig sein und es wird immer gruseliger, das akzeptiert man ja bei dem Horrorspiel auch, aber so diese Glaubwürdigkeit, dass das gerade eben noch ein Park war, aus dem du raus bist, die funktionierte schon von Anfang an nicht so.
Nee. Das ist also, die Idee ist eigentlich gut und vielleicht, also die größte Stärke von der Park ist tatsächlich das, was auch, ja genau, also so ein bisschen so diese Atmosphäre, die ist nicht schlecht. Was ich auch ganz gut finde, ist das, was im Prinzip was mit der Frau dann zu tun hat, also das, was man über sie erfährt, sie führt dann Monologe an vielen verschiedenen Stellen und das fand ich tatsächlich gut. Und es gibt auch so eine Parallelhandlung sozusagen, wo erzählt wird, was in dem Park vorher passiert ist. Und dieser Park ist so sowieso nicht so ganz koscher. Da gab es viele Unfälle, die teilweise verursacht wurden, dadurch, dass die Geräte nicht gut gewartet waren. Da ist zum Beispiel von einem Riesenrad mal eine Gondel runtergefallen, weil die Schrauben nicht richtig befestigt waren und solche Sachen. Und dieser Park hat schon eine sehr düstere Vergangenheit, die völlig unabhängig von der Geschichte von Lorraine ist. Und man merkt schon, also da wird so ein bisschen versucht, dieses Verrottete so ein bisschen glaubwürdiger zu machen. So. Und das Bizarre ist aber, dass Lorraine trotzdem gute Erinnerungen an diesen Park hat, weil sie mit ihrem Sohn und auch früher als Kind öfter mal da war. Also der Park existiert schon über mehrere Jahre, aber der hat einfach die besten Tage schon lange gesehen. Und
ja klar, und ich meine, wenn man in Deutschland mal rumfährt, es gibt schon so auch so Parks, was weiß ich, so die früher halt mal irgendwie aktiv waren in den 60er Jahren und die dann schon ein bisschen runtergekommen sind. Sowas gibt's schon und das fand ich auch eigentlich ein geiles Ausgangssetting, ja? So ein, eigentlich so ein Ort der Freude und Kinderlachen zu so einem Gruselabenteuer zu machen und es gibt ja auch nichts Schlimmeres als in so einer gruseligen Atmosphäre auch noch dein Kind zu verlieren, so, ja? Also das dann auch noch nicht mehr zu finden und natürlich steigt man dann halt auch mal in diese Fahrgeschäfte ein. Was ich beim ersten geht's noch, beim ersten sieht man, wie das Kind in dieses Fahrgeschäft einsteigt, in diesem Hänsel und Gretel Märchen-Gondel. Mhm. Ja.
Mit dem Schwan.
Mit dem Schwan. Da ist ja logisch, dass man dann hinterher steigt, wobei ich auch schon dachte, ja, wer schon mal Fahrgeschäfte gefahren ist, der weiß, dass die ja nicht näher kommen. Also die haben ja immer den gleichen Abstand. Das macht ja gar keinen Sinn, da irgendwie mit einzusteigen, aber okay, dann steigt man damit ein. Dann kommt eine ultra lange Nacherzählung in dieser Gondel mit Hänsel und Gretel. Also dir wird das gesamte Märchen nochmal erzählt, wo ich das Gefühl hatte, das hat insgesamt länger gedauert als das ganze restliche Spiel. War furchtbar langatmig. Ja. Und auch nicht so mega atmosphärisch. Also das war, da denkt man so, okay, geht das jetzt so weiter?
Ja, und das ist halt das Problem an The Park, ne? Also die Grundidee ist voll geil mit diesem Park und auch die Grundlage mit der Erzählung. Also Lorraine redet über sich und über ihre Mutterschaft. Das ist die Stärke. Mhm. Also man erfährt viel darüber, wie sie so tickt als Mutter, dass sie dann teilweise damit gar nicht zurecht gekommen ist, dass sie zeitweise sogar sehr genervt von ihrem Kind war. Und es ist immer so, als hätte sie zwei Persönlichkeiten. Also sie liebt ihren Sohn über alles, aber man merkt halt auch, dass es einfach manchmal Tage gibt, wo sie ihn komplett hasst. Und dann wird da so eine Geschichte, also ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber es wird so ein bisschen impliziert, dass sie auch vielleicht sogar tatsächlich eine geistige Störung hat, die auch und auch tatsächlich in Behandlung ist. Es gibt so kurze Sequenzen, die das dann auch irgendwie andeuten.
Ich würde sagen, wir spoilern ab jetzt. Also das Ding ist wirklich, andersrum. Ich würde sagen, wer das Spiel jetzt wirklich spielen will, wir müssten langsam, glaube ich, in den Spoiler-Part übergehen, weil das ist eigentlich das Interessanteste vom Spiel. Das Spiel dauert genau eine Stunde. Also wer es jetzt wirklich noch ganz schnell vorher spielen will, das kostet 10er auf Steam und auf PS4 und Xbox One, ist in einer Stunde wirklich, ich habe gemessen, weil du gesagt hast, es ist sehr kurz.
Ja, es ist wirklich
1,5 Stunden maximal. Ja. In einer Stunde ist man da locker durch. Dann kann man gerne weiter, wenn man sich nicht spoilern möchte. Aber ich finde, man kann jetzt ruhig auch über das gesamte Ding reden, weil das ist eigentlich das Interessanteste an dem Spiel. Ja, also es hat eine schöne Atmosphäre, aber es hat wahnsinnig viele Probleme und darüber würde ich jetzt gerne reden.
Genau, und so, pass auf, also diese Frau ist in geistiger Behandlung. Die ist halt irgendwo, also in Wirklichkeit sitzt sie in der Psychiatrie und was wir da irgendwie sehen, ist einfach so eine Art Flashback oder eine Verarbeitung von dem, was da passiert. Okay. Weil es gibt so, also die besten Stellen sind wirklich die, wo das dann vermengt wird. Es gibt nämlich dann so zum Beispiel eine Achterbahnfahrt, wo sich dann für einen kurzen Moment diese Achterbahn in so einen Krankenhausflur verwandelt und man da so durchrast. Das ist voll geil gemacht. Das sind so die besten Sequenzen. Man ist sich auch nie so ganz sicher, passiert das jetzt? Also sitzt sie jetzt wirklich im Krankenhaus oder ist es jetzt, oder war das mal früher irgendwie? Aber klar ist, dass sie sehr fragil ist und dass sie da irgendwie mit dieser Verantwortung, Mutter zu sein, nicht so richtig klarkommt. Und das ist unheimlich gut gesprochen. Das ist gut erzählt. Es gibt Sequenzen, wo ich dachte, wow, das ist total toll gespielt und auch toll gemacht von der Schauspielerin. Und da war ich wirklich, das sind diese kurzen Phasen, wo ich dachte, wow, da bin ich echt begeistert. So, das ist ein kleiner Teil von The Park, aber der Teil funktioniert wirklich extrem gut. So, und ab da geht's leider eher so ein bisschen abwärts.
Naja, ihre Story fand ich eigentlich auch interessant und auch bedrückend genug. Mhm, also,
genau.
Da muss man auch nicht unbedingt Kinder für haben, man kann das auch so nachvollziehen.
Ja, absolut.
Also Kinder haben ist wirklich nicht einfach und sie hat ja auch noch ihren Mann verloren dann kurz danach und hat dann eben auch Depressionen gekriegt und es wird ja auch nicht irgendwie geschönt oder so, dass sie dann auch in Behandlung war, aber es einfach nicht damit fertig geworden ist und da wirklich auch starke Zweifel hatte, ob sie eine gute Mutter ist und dann eben auch, man findet ja dann auch eben diese Hinweise, die einem so ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte sagen, also dass ihr Vater mit ihr abgehauen ist, dass sie keinen Kontakt mehr hat zur Mutter, aber auch zum Vater irgendwie keinen guten Bezug mehr hat, das wird alles so angedeutet und ich finde in der letzten Hälfte des Spiels ist es auch das bessere Spiel. Also einerseits mag ich zwar eigentlich dieses Grundsetting mit dem Park und der Park an sich wäre eigentlich auch ein cooles Setting für diese Atmosphäre, was da auch so angedeutet wird, dass der Park irgendwie Energie der Leute entsaugt hat, um dann sich quasi zu speisen und so. Das findet man ja auch in diesen sehr, sehr klein geschriebenen Hinweisen. Aber es ist so ein bisschen halbherzig umgesetzt, finde ich, weil eigentlich ist die Atmosphäre geil, aber diese Hinweise sind dann immer nur so auf so Zetteln oder so versteckt.
Genau.
Und das ist, finde ich, irgendwie total schwach. Und da wird das Spiel aber in der zweiten Hälfte wird's besser, weil da auch eben so diese erzählerische Komponente dazukommt, Dinge zu zeigen und sie nicht einfach nur zu sagen.
also die zweite Hälfte reden wir gleich nochmal drüber, weil die geht auch stärker so Richtung PT und so weiter. Bei dem ersten Teil, das kann man auch wirklich aufteilen, dieses Spiel. Der erste Teil ist sehr offen, weil man da oben, also wirklich in dieser, ich sag mal, Oberwelt des Parks unterwegs ist und dort von in jede Attraktion reinsteigt. Warum sie das macht, werden sie denn so und so, weiß ich nicht, aber ist halt so. Macht keinen Sinn, aber gut, so kann man wenigstens in der Achterbahn und sowas steigen, das ist schon okay. Aber die, und in der zweiten Hälfte bist du dann in diesem Funhouse drin. Das ist halt so ein Kopf mit einem riesen Clown und so, darüber reden wir gleich.
Hexe.
Und das, was?
Hexe.
Ja, stimmt, Hexe. Und auf jeden Fall, die Sache ist, diese Attraktion an sich, das ist so langweilig. Mhm. Also diese eine Stelle in der Achterbahn ist ganz cool. Aber ansonsten, zum Beispiel diese Stelle mit dem Schwan, man guckt sich die ganze Zeit diese Show an und denkt, ja, wann kommt denn jetzt der Knallereffekt so? Und der kommt halt nicht.
Der Schwankopf dreht sich einmal,
das war's. Der Schwankopf dreht sich einmal und das ist auch cool eigentlich, aber man wartet da fünf Minuten und guckt sich diese langweilige Show an. Und das ist auch äquivalent zu dem, wie heißt denn diese Kreiseldinger?
Oh ja, die war
Drehkarussell,
Karussell. Klar, dieses Dreh, so eine Drehgondel oder irgendwas.
Genau. Das war, man denkt, also da ist so Potenzial da, um es geil zu machen. Und manchmal herrscht man dann irgendwie die Gestalt von so einem, von einem Gnomen oder sowas. Das ist wohl irgendwie sinnbildlich für ihr schlechtes Gewissen oder für das Böse in ihrem Leben. Und das ist so halbherzig gemacht und
es so ist auch so billig langweilig. Irgendwie, gell? Also ja, so, und auch so, da ist so ein riesen Scarecrow irgendwie über dir.
Genau.
Oh. Man erschrickt sich vielleicht mal kurz und so, aber es ist irgendwie auch so, es passt nicht zur Situation. Also wie gesagt, bei der Achterbahn, da bin ich ganz bei dir, da passt es komplett zusammen, dass man ja auch so hinterfragt und ist so ein bisschen diese gruselig, bin ich jetzt da oder bin ich jetzt hier oder stürze ich jetzt gleich ab?
Genau.
Ganz, ganz schlimm war es beim Riesenrad. Dient ja wirklich nur dem Monolog. Der Monolog war zwar interessant, aber auf dem Riesenrad passiert ja nichts. Und dann, da fragt man sich ja, warum steigt sie denn da ein? Wie soll denn der Sohn da? Also, wenn sie es wenigstens begründet hätten, sie geht aufs Riesenrad hoch, um über den Park zu gucken, um nach dem Sohn Ausschau zu halten. Ja. Irgendwie sowas, weißt du? Und dann die Autoscooter, die fand ich noch ganz interessant, weil es so ein Foreshadowing war. Man sieht ja, wie sie da liegt und quasi so Elektroschocks von oben, von der Achterbahn, die funktionieren noch mit so einer Antenne, die oben...
Genau, die haben,
Und der entlädt sich quasi auf sie drauf. Und da denkt man sich ja erstmal noch nichts. Und man findet aber nachher eben Hinweise, dass sie Elektroschocks bekommen hat.
Genau.
Und das finde ich dann wieder ganz cool, diese Verbindung, wenn das so zurückgreift und dir quasi vorher schon gezeigt wurde. Das war die einzig coole Stelle, wo es Sinn gemacht hat, thematisch das mit ihr zu verbinden, den Park.
Ja, aber das, ansonsten macht dieser Park halt, also sie nutzen es nicht aus. Und es gibt wirklich so viele schöne Beispiele auch in Horrorfilmen. Also von Wes Craven zum Beispiel, einen echt guten Film, der so einen ähnlichen, ich glaube, Karnevalfest oder so heißt der. Ich habe keine Ahnung, war es ein 80er in der Film. Aber der bringt diese Themen mit Themenpark und so auch viel besser zusammen. Und auch, es gibt auch, also es ist ja ein beliebtes Thema eigentlich im Horrorgenre. Und das ist so deshalb so enttäuschend, dass man gerade jetzt als interaktiver Version das so müde ist, dass es nicht so richtig geil gemacht ist. Also der Park, gerade im Riesenrad, das fällt dir dann schon auf, das ist eigentlich ein cooles Ding. Man ist da oben und guckt da so runter und dann sind da unten die Lampen zu den ganzen einzelnen Attraktionen und denkt sich, das ist eigentlich cool. Aber da haben sie nicht so viel rausgeholt. Und dann diese zweite Hälfte mit dieser, wo du dann in diesem Funhouse drin bist, das ist irgendwie so ein Schreckhaus, das fängt erstmal ziemlich langweilig an, weil du dann diese üblichen Pappmaché-Figuren hast, die dann immer so ins Gesicht springen.
Was ich noch ganz witzig fand, weil so quasi Scare-Tactics oder wie heißt es?
Ja, aber
so
das
Jump-Scares, ist so. Jump-Scares, aber eben so schlecht gemacht, dass es schon wieder witzig war. Dass es absichtlich so gemeint war, so, ja, also so, haha, jeder kennt es auf dem Rummelmarkt, wenn man da so durchläuft und sich in so komischen Horrorhäusern, wo man so selber rumläuft und denkt, ja, wie soll man sich denn vor diesem komischen Pappviech erschrecken?
Ja, genau. Es ist aber nicht auf dem Niveau von zum Beispiel im Max Payne gibt es so eine Sequenz, die echt gut ist. Max Payne 2 war das, glaube ich. Und es gibt aber auch in Silent Hill 3 übrigens auch genau so ein Freizeitpark-Setting, was aber wirklich millionenfach besser umgesetzt ist, weil dort die Selbstironie dieses Parks auch viel besser funktioniert. Und auch genau da gibt es so eine Sequenz in so einem Geisterhaus. Und die Art und Weise, wie da mit der Erwartung des Spielers gespielt wird, ist einfach auch viel intelligenter und cleverer gemacht als bei The Park so. Ja. Aber dann gibt's eine Stelle, wo du in so einen Keller gehst und dann wird das ganze Ding PT.
Genau, dann hat es nämlich nichts mehr mit dem Freizeitpark zu tun. Dann verwandelt sich nämlich dieses Funhouse auf einmal in ihre Wohnung. Genau. Und das ist ja schon gruselig genug, wenn du in einem Freizeitpark bist und dann verwandelt sich das Horrorhaus in dein Haus und dann fängt's halt an, so auf diese Metapher-Ebene zu wechseln, gell?
Genau.
Auf diese Meta-Ebene. Und da wird das Spiel dann auch richtig gut, finde ich, an der Stelle. Mhm. Hat aber nichts mehr mit Park und Freizeitpark und so zu tun. Also ist, genau. Sie hätten eigentlich besser daran getan, nur ihre Geschichte zu erzählen und diesen Freizeitpark vielleicht nur wirklich so zum Reinlaufen ins Horrorhaus gehen und sich dort mehr aufhalten. Keine Ahnung.
Genau, also diese Auflösung von Raum und Zeit und dass man dann halt wirklich auch die die Raumlogik verdreht und Menschen an Orte bringt, wo sie nicht sein können, wo man ganz deutlich in so eine surreale Ebene geht. Ja. Ich finde, das ist so etwas, was gerade in den letzten Jahren unglaublich toll in Horrorspielen ist. Und zum Beispiel Layers of Fear, was ein bisschen früher rausgekommen ist, das ist so ein Spiel, das basiert im Prinzip nur auf dieser Grundidee, dich zu verwirren. Das ist wie Enter-Chamber, nur halt als Horror-Szenario. Und das ist so geil. Man dreht sich um und plötzlich ist da irgendwie ein Gang oder man sieht irgendwelche Dinge, die auch optische Täuschungen sind und so. Und The Park hat jetzt nicht ganz dieses Niveau und es ist schon sehr auffällig, dass du da dass diese PT-Formel, dieses im Kreislaufen mit mehreren Iterationen, da wirklich auch sehr stark dran angelehnt ist. Aber es ist trotzdem nicht schlecht. Also man läuft immer ein Stück für Stück weiter. Die Umgebung wird dann mal ein bisschen verrotteter.
Ganz
ein
kurz, wann kam denn PT raus?
Weil, Vor zwei Jahren.
Weil The Park kam im Oktober 2015.
Ja, PT war doch vor zwei Jahren auf der Gamescom.
Schon so lange her?
Okay. Ja, das ist echt lange her. Aber die Legacy.
Ach, stimmt, es war so unsere, es war nicht die letzte Wohnung, in der wir waren, sondern in der vorletzten, wo du nachts aufgesprungen bist.
PT aber dass es immer noch so präsent ist in den Köpfen, das zeigt halt einfach auch, wie gut PT ist. PT war auch wirklich extrem gut.
Ganz kurz zu erklären, warum wir jetzt drüber reden, es kam jetzt erst im Mai für PS4 und Xbox One. Deswegen ist es uns jetzt nochmal eingefallen und aufgefallen, dass wir darüber reden könnten.
The Park.
Ja.
Ja, das stimmt, genau. Ach ja, richtig, bei der Park haben wir vorher für PC, ne?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja gut, jedenfalls diese PT-Demo, die war halt, die ist auch, also insgesamt, die ist auch ungeschlagen, was das betrifft, weil sie einfach auf sehr einfachen Raum die Maximalwirkung rausgeholt hat und weil diese surreale Stimmung, bei dadurch, dass es halt auch Silent Hill ist und man nicht so, und Kojima da auch so viele um die Ecke denken so eingebaut hat, also viele Sachen auch so Regeln bricht, das funktioniert, das ist bei The Park jetzt halt auch einfach auch nicht so gut gemacht, aber es ist auf jeden Fall eine Stärke.
Genau.
Es ist gut.
Also kurz zur Erklärung, man läuft eben durch ihre Wohnung und findet da so ein paar Gegenstände, also ein Brief von ihrer Mutter, eine Baseball-Cappy vom Sohn, ein Rubrics-Würfel und eben je tiefer man in ihr Mindset einsteigt, also mit jeder Iteration, die man diesen Raum wieder begegnet, verändert sich der Zustand des Raumes und auch der Gegenstände. Man sieht dann eben halt Blutspritzer auf der Mütze.
Genau.
Und das Geilste fand ich eigentlich, man nimmt diesen Rubrics-Würfel. Das fand ich besonders gruselig, weil mein Sohn gerade völlig besessen ist von diesem Rubrics-Würfel und wirklich seit Wochen nur noch mit diesem Würfel spielt und dann ist dieser Würfel, dann hebt sie ihn da auf. Und dann steht da so drauf, also alles mit drei Wörtern, irgendwie die, cry, she cries, he dies, she dies, also so, weißt du, so diese Kombination aus cry, die und solche Wörter. Und das war super gruselig, finde ich, an der Stelle, vielleicht auch durch meinen persönlichen Bezug, aber dann mit dieser blutverschmierten Mütze und so. Was ein bisschen schade ist, finde ich, dass es so technisch auch so halbgar ist, also, man hat da diese Stimmung von diesem Würfel und auch die Stimmung von dem Raum und auch das Sounddesign ist an der Stelle irgendwie sehr cool. Und dann hast du aber so dieses ganz billige, du klickst diesen Würfel an, eine sehr schlechte UI, dass so einfach so drüber gelayert ist im Raum, was irgendwie so die Immersion stört, finde ich. Und dann schwebt der Raum, wie bei so früheren Tomb Raidern Spielen, schwebt der so im Raum und du kannst die Mütze dann halt so drehen wie so ein billiges 3D-Objekt. Ja?
Ja, ja.
Und das hat irgendwie gar keine Atmosphäre. Also wenn sie als Charakter die Mütze irgendwie die Hand nimmt und man sieht so eine kurze Cutscene und das Blut irgendwie, weißt du, so, man hätte da viel mehr Stimmung rausholen
können. Das stimmt, ja, aber das ist auch eine Budgetfrage, weil natürlich, das ist, also ich hab jetzt kürzlich, ist jetzt gerade erst vor zwei, drei Tagen rausgekommen, die Demo zum Beispiel zu Resident Evil 7 gespielt, die auch in so eine ähnliche Kerbe schlägt und da sitzen zum Beispiel 120 Leute dran. Das ist halt dasselbe Team, was diese bei Resident Evil 6 auch gesehen.
Oder ist das?
Ja, genau, ich glaube, The First Hour oder so heißt das. Und das ist halt eine kurze Einführung, die ist auch so im Stil von PT. Wobei man dazu sagen muss, dass man auch, dass PT ja auch nicht das erste First-Person-Horror-Spiel war. Es war ja lange vorher mit Amnesia zum Beispiel so. Also es ist, wenn überhaupt, dann muss man das Frictional Games zuschreiben, die mit Penumbra und Amnesia diese Richtung so vorgegeben haben. Aber es zählt halt schon zu dieser Richtung der First-Person-Horrorspiele, also die jetzt auch wahrscheinlich im VR ganz wunderbar funktionieren werden. Und da hast du dann auch tatsächlich wirklich die Hände des Hauptcharakters drin. Das war so ein Ansetzen bei Outlast mit dabei, aber hier hast du wirklich, wenn du dann vor die Wand stößt, dann drückt sich der Hauptcharakter dann weg. Also man hat immer seine Hände irgendwie im Bild. Bei Resident Evil, genau. Und es ist technisch natürlich wahnsinnig gut gemacht. Also die Hände sehen unglaublich gut animiert aus und das ist unheimlich schwer, sowas zu machen. Also man muss da wirklich ein gutes, also viel Budget und ein gutes Team haben, um auch wirklich so mit, also sieht aus wie per Mocap gemacht, diese Hände. Das ist so, der greift dann irgendwie zu einem Hebel oder sowas irgendwie und man denkt, Alter, sieht das gut aus. Und das sieht dann auch so total professionell, total gut geleuchtet und so. Das ist klar, dass sie das bei so einem kleineren Team bei The Park so nicht hinkriegen. Deswegen wird bei vielen Indie-Teams, das wird bei Soma und so auch so gemacht, dann werden die Gegenstände einfach so in den Raum gesetzt, wie du das jetzt hier gesehen hast. Das
3D-Objekt hat man ja eh, genau.
Genau, es sieht bei anderen Spielen trotzdem besser aus, muss man sagen. Also bei The Park ist wirklich, da merkst du schon, ja, es ist ursprünglich diese Demo gewesen. Man hat schon so das Gefühl, dass da so eine ganz einfache UI drüber gesetzt worden ist. Und das klingt jetzt wie Nitpicking, ist bei einem Horrorspiel aber echt total wichtig. Also das ist, also bei anderen Spielen, scheiß drauf, wenn da Actionspiel interessiert dich null, wenn das Menü kacke aussieht, weil das ist ja Gameplay und hast nicht gesehen. Aber beim Horrorspiel zählen diese Details unheimlich, weil sie dich halt einfach aus dem Spiel nehmen. Und die Entscheidung, wann du da Sachen einblendest, um den Spieler darüber informieren, ob er zum Beispiel, keine Ahnung, diese und jene Munitionsanzeige hat und so, ist auch immer kriegsentscheidend wirklich darüber, ob so eine Immersion funktioniert oder nicht.
Ja,
so.
Und deswegen, ich weiß nicht, wie das auf der PS4 war, ich habe es am PC ja gespielt und ich spiele ja gemütlich auf dem Sofa am PC mit HDMI am Fernseher und ich war dann halt nicht so nah wie auf einem normalen PC und ich habe diese Briefe immer gefunden und ich musste wirklich immer aufstehen und vorne rangehen, weil ich es nicht lesen konnte und das ist halt auch so Überlegungen. Also wenn du halt wichtige Informationen sowieso schon nur in Texte packst, ja, du findest dann halt wie so ein TÜV-Bericht oder so. Und dann daraus kannst du halt so Dinge rauslesen. Und also irgendwann habe ich die Dinge halt dann auch weggelegt, wenn sie zu friemelig und zu klein waren und sie nicht gelesen. Und das nimmt dir natürlich auch viel Hintergrundwissen und viel Atmosphäre raus aus so einem Spiel.
Ja, und das ist halt auch, also alles in Texte zu packen, ist halt auch meistens nicht so die beste Idee. Es funktioniert in einem bestimmten Kontext. Also wenn man zum Beispiel bei System Shock 2 früher hat das wunderbar funktioniert, alles in Texte zu packen, war das halt auch Audiologs von Wissenschaftlern waren. Da spielt ja irgendwie aus so einem Raumschiff, wo die geforscht haben und so. Und das macht absolut Sinn, dass du da irgendwie auch Tagebucheinträge kriegst. Also generell bei Science-Fiction-Spielen, wo viel dokumentiert wird. Das ist echt okay. Bei The Park wirkt das dann einfach so, da findet's einen Brief oder irgendwelche anderen Sachen und das ist so aufgesetzt, weil kein Mensch schreibt diese Briefe. Es würde eher Sinn machen, wenn man halt heute zum Beispiel eher so E-Mails oder was findet und muss dann irgendwie andere Wege finden, diese Informationen festzuhalten oder so fotografische Informationen, meinetwegen auch Fotos, wobei mittlerweile Polaroids ja auch keinen Sinn machen in unserer heutigen Zeit. Und das ist so ein bisschen, gut, The Park spielt ja ein bisschen früher, da würde das ja schon Sinn machen, das spielt ja glaube ich in den 80ern oder so, aber das ist so ein bisschen das Problem und diese Halbherzigkeit, die hast du dann, obwohl dieser letzte Teil dann doch ganz gut ist, die ist dann trotzdem noch so mit drin und ich würde gar nicht sagen, dass das Funcom da das nicht besser kann, sondern dass man einfach nur merkt, dass es eine Technik-Demo war.
Und kleines Team halt eben, genau.
Ja, also weil sowas hast du halt bei, wie heißt das, Longest Journey zum Beispiel überhaupt gar nicht. Longest Journey ist sehr konsistent, super geil gemacht und man sitzt da und denkt, wow, was für eine geile Welt und es ist sehr cool, auch wenn der zweite Teil, der 3D-Teil jetzt nicht ganz so perfekt war, aber das wirkt halt wie aus einem Guss und bei The Park hast du einfach immer so diesen Rest von Demo, man hat immer so dieses Game-Jam-Gefühl so ein bisschen drin, das ist so ungeschliffen und bei einem Horrorspiel fällt das dann schon auf und das ist schon schade. Ja.
Wie gesagt, also ein starker zweiter Teil, der ein bisschen technische Probleme hat so insgesamt, aber so das grundsätzliche, die Herangehensweise fand ich eigentlich ganz cool, auch zu sagen, eben wir machen so einen kleinen One-Shot, dass es auch wirklich nur eine Stunde lang ist, finde ich völlig ausreichend, finde ich völlig in Ordnung. Fände ich ein interessantes Konzept, wenn sie da eben weiter kleine Geschichten in diesem Secret World Setting erzählen würden. Also das würde ich durchaus begrüßen, vielleicht mit ein bisschen größeren Budget und ein bisschen mehr Team. Wie fandest du denn die Auflösung an sich? Also ich fand ja ihre Hintergrundgeschichte echt super spannend und auch diese Zerrissenheit, die sie irgendwie hat. Ja? Einerseits will sie ja eine liebende Mutter sein und schafft's aber einfach nicht. Dann aber so dieses, wir sind ja eh schon im Spoiler-Part, dass sie dann so ganz plump quasi von ihren inneren Dämons dazu gebracht wird, das Kind so ohne Ja, also einfach das dann ist, so umzubringen, da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen der Aufbau, warum sie das denn dann genau macht.
Ich finde, ja, ich fand nicht kacke. Ja. Muss ich sagen. Also ich fand die Auflösung auch mega scheiße. Da kommt ja auch dieser Gnom, diese böse Gestalt wieder. Der ist ja eigentlich wie der Pyramid Head aus Silent Hill 2 oder so. Ganz schlecht. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand, erstens finde ich diesen Gnom oder diese Vogelscheuche oder was auch immer das ist. Also es ist ja irgendwie so eine Mischung aus Frosch, Vogelscheuche, Fantasy-Gestalt, fand ich persönlich nicht gruselig. Also sobald es irgendwie aussieht wie ein Ork aus Warcraft, dann ist bei mir so der Gruselfaktor weg. Generell finde ich es halt immer schwierig, so etwas zu symbolisieren mit sowas alles. Das hat beim Pyramid Head bei Silent Hill 2 super funktioniert, weil diese Gestalt so bizarr ist, so neuartig, so anders. Und weil man auch die Symbolik gut in diese optische Gestaltung hat einfließen lassen, weil es ja auch also der hat diesen scharfkantigen Kopf, dieses Pyramid-Head-Ding, diesen riesigen Helm und ist so eine groteske Figur. Und diese Groteskheit, die spiegelt einfach das wieder, was der Hauptcharakter so im Inneren hatte irgendwie. Also dieser Archeplot ist bei Silent Hill 2, ohne zu spoilern, ja auch der Kernpunkt von allem so. Und da hat man sich aber auch wirklich gute Gedanken gemacht, wie man so etwas symbolisieren kann. Und bei The Park sind es ja eigentlich eher so diese Figuren aus diesem Park. Es kommt ja auch dieser Biber mit den roten Augen irgendwie vor und so. Aber die Relation die Beziehungen zu den Hauptcharakteren, die wird aber trotzdem nicht wirklich klar. Und die wird halt, glaube ich, nur damit begründet, dass die Leute öfter mal diesen Park besuchen. Aber das hat ja nichts mit denen zu tun, sondern es ist so, als würde ich Mickey Mouse gruselig finden und dann kommt Mickey Mouse mit einer Axt. Das ist so total bescheuert.
Ja, und die einzig gute, also diese Verbindung mit diesem Märchen, das hat einigermaßen gut funktioniert, dass man eben, und mit diesen Elektroschocks, ja, dass man Teile aus dem Park nimmt und sie dann eben so symbolisiert, also in ihrer Küche liegt dann so eine Puppe im Ofen und brennt, ja, und kurz vorher sagt sie dass sie ja irgendwie, ist sie jetzt vielleicht die Hexe in dieser Geschichte und so, dass sie sich eben auch so hinterfragt, das funktioniert, finde ich, einigermaßen gut, aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum sie schlussendlich dieses Kind dann umbringt, weil man hat jetzt auch nicht so richtig mitbekommen, dass das Kind sie so extrem an den Rand des Verstands bringt. So,
weißt du? Also, das macht keinen Sinn.
Das kommt nicht so richtig rüber. Und nur quasi zu sagen, ja, nur weil die Frau Depressionen hatte und ihre Medikamente nicht richtig genommen hat, wird sie zur Mörderin, ist ja auch eine komplett gefährliche, falsche Aussage, die man so überhaupt nicht unterstreichen kann. Also und das verharmlost ja auch die Krankheit, beziehungsweise rückt sie in ein völlig falsches Licht.
Ja, das ist,
das, also da haben sie echt, echt großen Fauxpas geleistet, da nicht irgendwie weiter die Motive dieser Frau zu begründen und einfach nur für den billigen Schockeffekt, haha, die Frau bringt das Kind um, du bist die ganze Zeit selber das gewesen. So.
Da ist das Ganze in so eine ganz blöde Genre-Konvention reingefallen, so die viele andere Horrorspiele, und auch da muss ich wieder Silent Hill sagen, einfach viel besser gemacht haben, die genau dieselben Themen ansprechen, genau dieselben Sachen, auch geistige Fragilität und sowas alles und natürlich auch Depression und so, aber einfach einen sehr, sehr guten, erwachsenen, cleveren Zugang dazu haben, ohne dass es Klischee wird und ohne dass das Krankheitsbild irgendwie so ins Lächerliche gezogen wird und so. Und bei The Park gelingt das nicht, weil sie dann einfach die einfachste Schockwirkung am Ende sich ausgesucht haben, um am Schlussbild nochmal irgendwie so einen Knaller zu haben. Und sie hat ihr Kind umgebracht und das hat sie nur gemacht, weil sie depressiv ist. Und das ist einfach, da haben sich die Leute nicht wirklich intensiv mit der Krankheit oder so beschäftigt irgendwie, sondern einfach nur gedacht, so, okay, wir machen es wie in vielen anderen schlechten Horrorfilmen und suchen dann am Ende so nochmal diesen Knalleffekt.
Einfach so, nur so der Twist quasi, des Twist-Wegens, ja.
Also,
und vor allem, also du kannst es ja, man kann ja so einen Twist reinbringen, aber dann bring doch bitte auch Motive, warum.
Also da muss man es wirklich gut begründen und da muss man auch eine lange Hinführung dahin haben. Also es kann ja auch so enden, sie kann ihr Kind ja auch umbringen, aber in einem Spiel, was eine Stunde, selbst in der Stunde nicht schafft, eine konsistente Erzählung zu machen, ist es einfach so ein total dünnes Eis. Und also wenn die lange Zeit haben und gute Autoren und das dann gut begründen können und sagen, okay, das wird nicht alles auf die Depression und so geschoben, dann kann man damit auch arbeiten. So. Aber wie gesagt, das machen andere Spiele auch teilweise in sehr viel kürzerer Zeit sehr viel besser. Und das ist wirklich, die Auflösung ist dann wirklich sehr schade. Ja. Soll ich noch ein bisschen was zu dieser Resident Evil Demo sagen, weil ich das gerade mal angeschnitten habe, vielleicht noch abschließen?
Ganz kurz, also, ich möchte in dem Punkt noch Shattered Memories Silent Hill Shattered Memories empfehlen. Das fällt mir da immer wieder ein. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele aus dem Bereich.
Das ist ein fantastisches Silent Hill. Ja. Also
völlig unterbewertet.
Also vor allen Dingen hört nicht auf das, was die nörgelnden Fans sagen. Die sind nie zufrieden mit den neuen Sachen. Seitdem das halt aus in westliche Entwicklerhände gekommen ist, ist ein super geiles Spiel. Das ist mit eins der besten Horrorspiele, die es generell gibt. Eins der besten Silent Hills. Und was das Thema betrifft, so Depressionen und auch
dieses Psychologie-Thema, weil man sitzt ja dann auch immer bei dem Psychiater. Das hat auch neulich dieses eine Spiel auch versucht, dieses Schock-Effekt-Spiel auf der PlayStation, wie hieß es, mit den Jugendlichen.
Ja, wie heißt es?
Jumpscare
the Game.
Until Dawn. Genau. Until Dawn hatte das ja auch daraus geklaut und das in gut ist Shattered Memories.
Man muss zur Verteidigung von Until Dawn sagen, dass sie ja gar nicht versuchen, so etwas wie Silent Hill oder versucht haben, sowas wie Silent Hill zu machen. Das ist ja wirklich
postmodern. Nein, aber TV-Horror. Dieses Ding, dass der Psychiater dich Dinge abfragt als Spieler und diese Dinge dann im Spiel auch passieren. Also, wenn du keine Spinnen magst, kommen mehr Spinnen. Wenn du eher Kakerlaken nicht magst, kommen eher Kakerlaken. Das haben sie ja eindeutig aus Shattered Memories, weil da ist es ja wirklich Teil des Spiels auch, dass du beim Psychiater sitzt als Spieler und quasi sagst, was du magst und was du nicht magst. Gehen in eine völlig unterschiedliche Richtung dann die Spiele, ist ja auch völlig legitim, aber richtig, richtig gutes Spiel, sollte man
spielen. Richtig gut, was den Aspekt des unsicheren Erzählens betrifft und so, ist Shattered Memories mitunter ganz oben dran. Also ein bisschen, das einzig Blöde ist vielleicht, also für Leute, die, das kann man jetzt vielleicht noch sagen, die Wii-Steuerung nicht so mögen, vielleicht zu überlegen, sich dann die PlayStation 2 oder die PSP-Fassung anzugucken, die sind zwar technisch ein Ticken schwächer, aber dafür lassen sie sich halt mit der klassischen Steuerung spielen, ohne diese Wiimote-Geschichten, weil es gibt so Sequenzen, wo man die Dinge auch schütteln muss und so. Und das ist... Also ich fand's okay, ich mag die Steuerung von der Wii auch. Also Wii ist eine meiner liebsten Steuerungsarten mit diesen Zielen. Ich mag das Unkonventionelle, aber es gibt viele, die sagen,
der Taschenlampe hat doch gut funktioniert.
Ja, voll geil. Also ich find's persönlich total gut. Aber wer das überhaupt nicht mag, der kann immer noch zur PlayStation 2-Fassung greifen. Die muss auf ein paar Grafikeffekte verzichten, aber ich glaube, wenn man es nicht kennt, fällt's auch nicht auf. Und deswegen, das geht auch. Also hier Resident Evil, die Demo ist jetzt raus im Zuge der E3, da haben die ja Resident Evil 7 angekündigt und die haben im Vorfeld gesagt, dass sie was komplett anderes probieren. Und die Demo ist sehr kurz, also die ist sehr viel kürzer als PT zum Beispiel. Es gibt mehrere Enden und wenn man jeden Durchlauf spielt, dann ist man so zwischen 5 bis 10 Minuten hat man die Durchläufe dann auch gespielt und gesehen.
Was alle? Oder jeweils?
Jeweils. Also man ist ungefähr so eine halbe bis, keine Ahnung. Das ist, also wenn du wirklich richtig hardcore bist, dann eine Dreiviertelstunde spielst du dann. Für Resident Evil-Verhältnisse ist das Ding eine Sensation. Weil sie wirklich komplett mit dem brechen, was die vorher gemacht haben. Vielleicht erinnerst du dich, Resident Evil 6 war dieses Action-Spiel.
Meinst Call of Duty? Ja.
Ja. Also ich fand Resident Evil 6 sehr unterhaltsam, aber es war halt einfach kein Horrorspiel. Es war halt eher so Action, irgendwas. War ein cooler Blockbuster. War halt einfach nur kein Horrorgame so. Also es war halt irgendwie mehr so wie die Kinofilme. So Rabau. Also sehr viel Action, sehr viel, sehr Hollywood-mäßig inszeniert. Dass die Demo. Und so soll das Spiel ja auch am Ende sein. Hat überhaupt nichts zu tun. Sondern es geht wirklich eher in die Richtung von den First-Person-Horror-Spielen, die wir in letzter Zeit auch gesehen haben.
Also ich fand, das, was ich jetzt gesehen habe, sah eher nach Silent Hill aus als nach Resident Evil, oder?
Ja, das täuscht aber, weil, also die Grundlage ist, dass du da eher so, also du wachst auf als, du bist ein Kameramann. Und es geht darum, dass das irgendwie, es gibt ja diese Shows irgendwie, wo die so alte Häuser untersuchen, irgendwie, also mit einem Moderator reinlaufen und dann halt so eine kleine Sendung machen und so tun, als wären sie Geisterjäger und so weiter. Und das ist auch der Aufhänger dafür. Und du bist halt ein Kameramann, der dann in diesem Haus gefangen ist. So. Und die Atmosphäre ist dann, wenn du eine Weile spielst, merkst du es dann eher so angelehnt an so Filme wie Texas Chainsaw Massacre oder also da geht's um so Landhäuser, verfallene Landhäuser, wo merkwürdige Menschen leben. Vielleicht kennst du diese Akte X-Folge Bad Blood, wo Mulder und Scully in so ein Haus kommen, wo die Leute die ganze Zeit Inzest betreiben und nur in diesem Haus leben. Eine ganz berühmte Akte X-Folge. Und das ist das. Das ist das im Prinzip. Also du bist halt du bist in diesem Haus, ist komplett verfallen, alles irgendwie eklig und du merkst so, okay, in Wirklichkeit ist das irgendwo auf einem Land und es ist so komplett verwahrlost und man erfährt jetzt nicht wirklich, was mit dieser Familie in diesem Haus passiert. Es wird auch nur so angedeutet, aber in diese Richtung geht das so. Also es ist nichts Surreales, es ist jetzt irgendwie keine Silent Hill-Stimmung oder da gibt's auch nicht diese Sache mit dem Raum, dass man irgendwie durch eine Tür geht, man ist plötzlich ganz woanders oder so, sondern es ist wirklich nur dieses Zerfallen. Wird ja auch nicht zu Resident Evil passen. Also sie gehen da wirklich eher so in diese Ekelrichtung. Und das funktioniert. Das ist technisch super geil gemacht. das sieht auf den Bildern wirklich, also manchmal hat man das Gefühl, man guckt sich ein Foto an, es geht wirklich in Richtung von PT, was ja auch sehr realistisch aussah, was hauptsächlich an dieser Beleuchtung liegt. Die Beleuchtung ist traumhaft. Das spielt eigentlich am Tag. So, man sieht auch draußen ist Tageslicht, aber es ist halt einfach so zugenagelt, dieses Haus, dass da so ganz merkwürdige, schummrige, eklige, schimmelige Lichtatmosphäre irgendwie entsteht. Das ist super geil gemacht. Dann habe ich ja vorhin über die Hände und so gesprochen, was bei Horrorspiel total wichtig ist. Also man hat ein total gutes Körpergefühl für diesen Hauptcharakter. Das haben sie sehr gut umgesetzt, diese First-Person-Perspektive. Und auch wenn die Demo sehr kurz ist, man merkt halt einfach, dass die was komplett anderes mit Resident Evil machen wollten, ohne komplett jetzt das Genre, das Subgenre von Horror zu wechseln, weil es ist immer noch Ekelhorror, also es geht immer noch sehr viel um körperliche Gewahrsamkeit, dass man Angst hat, verletzt zu werden. Es geht auch sehr viel um Ekel, man läuft da auch so durch Tiereingeweide durch und sowas alles, geht schon in die Richtung. Man hat nur auf den Bildern vorab so, sagen wir es nicht, so Schaufensterpuppen gesehen und gedacht, Silent Hill, aber Silent Hill hat sich jetzt auch nicht gepachtet, also von daher, es ist wirklich nur so eine kurze Stelle, also in die Richtung geht's. Und ich fand die Demo echt gut.
Und das in VR?
Boah, das ist ein VR. Also sie, in der Demo kämpft man nicht. Es gibt, aber der Produzent hat gesagt, obwohl er halt Soma und die ganzen anderen First-Person-Horror-Spiele, wo man sich nicht wehren konnte, mochte, für ihn persönlich war das immer ein bisschen frustrierend, sich nicht wehren zu können. Also er findet schon, dass das irgendwie da reingehört. Deswegen will man im fertigen Spiel trotzdem Resident Evil typisch immer noch eine Art Weise haben, sich zu verteidigen. Man kann aber jetzt davon ausgehen, von der Demo, dass man wieder sehr stark mit seinen Ressourcen arbeiten muss und dass es jetzt nicht zu einem Ballerfest wird. Passt, aber ist halt auch Resident Evil, deswegen passt
es auch. Ist ja auch eine Sorge. Also wenn du weißt, du kannst kämpfen, aber du hast nicht genügend Munition, das erhöht ja auch die Sorge um deine körperliche Unversehrtheit, ja klar.
Genau, und wenn diese Marschrichtung von der Demo so stimmt, so, dann glaube ich, wird das ein ganz, ganz großartiges Ding. Ich bin sehr gespannt, wie sie es verweben mit den Ereignissen von Resident Evil 6, weil spielt danach. Und Resident Evil 6 war ja schon so dieses große Ereignis. Also die ganze Welt weiß ja von dem Virenausbruch, es sei denn, sie haben sich da irgendwas überlegt und da gibt's ja Riesenmonster und was weiß ich. Deswegen bin ich gespannt, wie das zusammenpasst, dieser kleine Horror mit diesem großen Schlachtfest irgendwie, den es bei Resident Evil 6 gab, mit Virenausbruch und der Präsident stirbt und so. Und das war ja wirklich komplett aus allen Rohren geschossen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das passt. Aber die Demo ist echt gut, bin ich gespannt. Also es ist anders als PT, ne? Es ist nicht surreal, es ist nicht so, es ist kein Mindfuck. Es ist eher so, dass sie versuchen, die Perspektive zu ändern. Und geil sind diese Found-Footage-Einflüsse, das wollte ich noch zum Schluss sagen. Es gibt eine kurze Sequenz, also du findest so eine Videokassette in einem Schrank und dann kannst du dir in so einen VHS-Player tun. Und dann gibt es eine kurze Sequenz, wo du dann als Kameramann spielst. Also bist immer noch dieselbe Person, aber man sieht das alles durch die Sicht einer Kamera. Das ist so eine leichte Schwäche, weil es wirkt nicht so richtig wie eine Kamera, obwohl du so einen Kamerafilter hast, aber man hat schon so das Gefühl von so einem Found-Footage-Ding. Und ich fand ein bisschen komisch, dass die da ohne Boomer reingehen, also ohne Tonmann. Also das ist so ein Moderator, der redet die ganze Zeit und dann unterhält sich mit dem Produzenten. Wo ist der Tonmann, hab ich mich gefragt. Aber gut. Und was mir da wirklich positiv aufgefallen ist, zum ersten Mal in der Resident Evil Serie, zum allerersten Mal sind die Dialoge richtig gut geschrieben.
Was?
Das gibt's überhaupt nicht. Ja, also natürlich geschrieben. Also dieser Moderator flucht wie ein Rohrspatz. Der ist halt total, der sagt die ganze Zeit nur fuck und weiß ich nicht. Aber es wirkt natürlich. Also ich habe da gesessen, es ist wirklich so.
Das ist echt ungewöhnlich für
Resident Evil. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe da gesessen und gesagt, es gibt's doch nicht, dass die das hinkriegen. Diesmal Dialoge zu machen, die total, also wirklich authentisch klingen so. Also er flucht zwar ein bisschen viel, ich dachte, der muss ja wirklich der totale Choleriker sein, irgendwie in Wirklichkeit, aber okay, ist halt der Charakter. Und das Gespräch, das zwischen ihm und dem Produzenten stattfindet, dein eigener Charakter redet leider sehr wenig, also er sagt ganz wenige Sachen. Irgendwie bei so einem Telefongespräch gibt später, dann sagt er dann auch mal was. Aber da habe ich, das ist der größte Sprung wahrscheinlich überhaupt in der ganzen Serie, dass zum ersten Mal die nicht so einen Unsinn reden. Das hat mich sehr erstaunt und das hat meine Erwartung wirklich geschürt. Also ich bin mega gespannt. Cool. Demo ist sehr kurz und ich würde sagen, auch wenn man kein Horrorfan ist, verträgt man das schon. Also jetzt nicht so.
In VR noch mal eine andere Sache, aber so vielleicht schon.
Also VR, boah. Also weil das ist ja, wie gesagt, Ekel, ne? Es gibt so eine Stelle, wo du so einen Kochtopf aufmachst, den hat man, glaube ich, auch auf der Präsentation gesehen. Und dann kriechen da irgendwie so Kakerlaken raus. Und dann läuft die mal ganz kurz über die Hand von dem Protagonisten, was echt gut gemacht ist. Und in VR ist das, glaube ich, richtig eklig, wenn man da so durch diesen Eingeweidebrei läuft. So. Geil. Also ich persönlich finde so Sachen wie Layers of Fear und PT beängstigender, weil sie halt einfach die Realität so aus den Fugen nehmen. Mhm. Ich finde, wenn man das dann nicht einschätzen kann, dann hat man dieses Albtraumgefühl und dann hat man wirklich, also ich persönlich habe dann das ganz starke Gefühl von Kontrollverlust, mhm, so, und das ist das, was mich am meisten bei Horrorspielen eigentlich gruselt. Da finde ich so Resident Evil halt immer sehr, sehr, sehr erdig, weil es da doch schon eher so um physikalische Dinge geht, wie Monster oder so, was man so ein bisschen einschätzen kann. Aber diese Demo, ich glaube, wenn das ganze Ding so wird, dann erlebt man Resident Evil aus einer ganz anderen Sichtweise. Das finde ich ziemlich cool. Bin ich mal sehr gespannt.
Finde ich auch eine coole Aufteilung, dass sie jetzt da wieder so stärker in den Horror gehen und die Baller-Geschichten ja auch nicht komplett aufgeben mit diesem Spin-Off.
Genau.
Also Umbrella-Dingsbums.
Stimmt, das ist ja so ein Team-Shooter, ne? Genau. Da kommt jetzt, glaube ich, auch demnächst raus. Ja.
Von daher
ist eigentlich eine gute Aufteilung, ja, genau. Finde ich auch. Also ich mag beides, aber man muss halt klar trennen. Also das eine ist halt Action, ja, und das andere ist halt irgendwie Horror. Und ich glaube aber, die Welt ist so vielfältig und eben funktioniert auch in beiden Richtungen. Deswegen ist es schon in Ordnung. Das Einzige, was halt nur nicht gehen würde, wären diese ganz abgefahrenen Sachen, so Richtung Silent Hill. Aber das passt ja auch nicht. Und ich glaube auch nicht, das wissen die auch.
Na gut, dann machen wir den Horrorsack jetzt mal zu. Jetzt haben wir gleich zwei Horrorspiele in einem besprochen.
In der Stunde sogar,
ja. Also in der Zeit hat man auch The Park durch.
Ja.
Und die Demo. Kann man parallel nochmal hören und spielen. Super. Dann gruselt euch schön weiter und bis morgen.
Alles klar, bis dann. Tschüss.